Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen. Ihr seid richtig beim Newsticker Thomas Gast am 4.6.2026. No coffee, no work, Freunde. Guten Morgen. Ja, herrlich dieser Kaffee, wie immer. Ja, Deutschland hat den nicht ständigen Sitz in den UN, in den Vereinten Nationen verpasst. Da gibt es ein Video dazu, ich blende das mal ein. Wir sehen unsere hervorragende Annalena Baerbock und ich lese euch mal den Text dazu vor. Deutschland verpasst Sitz im UN-Sicherheitsrat. Deutschland hat den angestrebten nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für 2027, 2028 verfehlt. Ja, das ist statisch, das ist klar. In der UN-Generalversammlung setzten sich Portugal und Österreich durch. Deutschland blieb mit 104 Stimmen unter der nötigen Zweidrittelmehrheit. Das ist natürlich mehr als Symbolik. Warum? Das ist klar. Der Sicherheitsrat entscheidet über Sanktionen, UN-Mandate und internationale Einsätze. Und für Berlin heißt das weniger direkten Einfluss in einem Gremium, in dem Ukraine, Nahost und die großen Machtblöcke dauerhaft auf der Tagesordnung stehen. Ja. Besonders bitter ist, Deutschland gehört zu den größten Geldgebern der Vereinten Nationen und sitzt in dieser Runde aber nicht am Tisch. Wir geben am meisten Geld, müssen aber die Klappe halten. Meine Meinung mal dazu. Ich bin ja viel gereist. Auch Mittlerer Osten, Ferner Osten, Nahe Osten, alles was ihr wollt. Ja? Vor allem gewesen lange Zeit in Saudi-Arabien, im Jemen, in Haiti, in Israel, überall in der Karibik, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Das war so meine Reisezeit, das war so in den Jahren zwischen, ich würde sagen, bis 2014 würde ich sagen und vorher alles drin. Und überall, wo ich war, wenn die Leute erfahren haben, dass ich Deutscher bin, dann kamen die her zu mir und habe ich gefragt, hey, du bist Deutscher, Lalmani. Und die haben mir auf die Schulter geklopft, die haben gesagt, oh, Deutscher, Deutsche sind ja gut gesehen. Ja, ihr Deutschen, ihr seid die Diplomaten. Ihr seid die, wenn es irgendwo brennt, ihr rauscht dahin mit dem Aktenköfferchen und ihr macht Diplomatie, ihr vermittelt, ja. Und ihr habt diese deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit, ja, Zuverlässigkeit, strebsam, arbeitsam. Auf euch kann man sich verlassen. Voilà. Das war das Image von den Deutschen. Und da war ich stolz, ist ganz klar. Ja, ich ging dahin, die Leute kommen mit, oh, Deutschland, erzähl mal, komm mal her. Ja, die wollten natürlich auch sehr viel über Hitler wissen, ganz klar. Aber dann habe ich die gleich mal aufgeklärt, wie ich diese Zeit empfand. Nicht jetzt, weil ich dabei war, sondern wie ich das empfand im Hinten raus, ja, von dem, was ich dann aus der Geschichte weiß und so. Ja. Aber wie gesagt, wir Deutschen, wir hatten wirklich mal ein super gutes Ansehen weltweit, überall, ohne Frage. Und wenn ich jetzt schaue, was aus unserem geliebten Deutschland geworden ist, oder andersrum, wenn ich jetzt in all diese Länder wieder fahren würde und ich würde den Leuten sagen, schaut mal her, ich bin Deutscher, ich bin der Deutsche von damals. Die würden sich umdrehen, würden weggehen. Die Leute würden mich belächeln, die würden sich umdrehen und würden weggehen. Da würde heute keiner mehr ein Stück Brot von mir nehmen wollen. Und ich stelle mir die Frage, warum ist das so? Nächster Bericht. Da kam gestern eine Eilmeldung rein. Das war gestern am frühen Morgen. Ukrainische Drohnen haben das Ölterminal in St. Petersburg getroffen. Wenige Augenblicke vor Beginn des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Dieses Wirtschaftsforum, das ist die SPIEF. Ich persönlich glaube, dass dieser Angriff nicht ohne Folgen bleiben wird. Warum? Weil die SPIEF, das ist so ein bisschen die Etikette, das Aushängungsschild der Russen nach außen. So, schau mal, bei uns läuft alles rund. Schau mal, was wir können, trotz der Sanktionen. So, schaut mal, das ist Russland. Kommt alle her, besucht uns, ja? Und da waren gestern angeblich über 20.000 Menschen aus aller Welt in St. Petersburg. Und die Ukraine hat genau diesen Augenblick genutzt, um dort Drohnen hinzuschicken. Ich persönlich glaube, ich wiederhole mich hier, dass es hier eine sehr harte Antwort von Russland geben wird. Auf der einen Seite sage ich mal, es ist Krieg. Die Russen greifen ständig Städte in der Ukraine an. Und warum sollte die Ukraine nicht russische Städte angreifen, wie St. Petersburg? Das ist ganz legitim. Nur muss man halt darauf achten, dass der Collateral Damage so niedrig wie möglich bleibt. Dass man da nicht Zivilisten angreift. Die Ukrainer haben neulich, wie berichtet, eine Berufsschule angegriffen. Es gab 21 tote junge Studenten. Und das darf natürlich nicht passieren. Es wurde angeblich vor 2 Tagen ein Bus getroffen zwischen Moskau und irgendeiner anderen russischen Stadt. Auch hier gab es sehr viele Opfer, Tote. Und das darf nicht sein. Ja? Ich denke, die Ukraine hat den Zeitpunkt des Angriffes auf dieses Ölterminal in St. Petersburg ganz bewusst gewählt. Ja? Das ist legitim, aber Vorsicht ist geboten. Aus russischer Sicht ist das natürlich ein ganz gezielter Angriff auf die russische Bühne nach außen. So ein Versuch, das Forum, die Spiv, zu destabilisieren und das Land irgendwie zu isolieren. Weil wie gesagt, es waren bei der Spiv, oder sind aktuell bei der Spiv, ungefähr 20.000 Menschen aus aller Welt dort in St. Petersburg. Dort sind auch Deutsche. Und wenn jetzt diese Angriffe sich häufen, jedes Mal, wenn die Spiv ist, dann kommen die nicht mehr. Da möchte man damit Russland diskreditieren und absondern, isolieren. Und wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Wir schauen mal rüber nach Schweden. Da habe ich hier einen Bericht für euch. Die Quelle ist www.expressen.se. Nyheter, Neuheiten. Generalstabschef. Ein russischer Angriff auf Gotland könnte jederzeit erfolgen. Das sind immer die Art von Nachrichten, wo ich sage, das zaubert mir ein Schmunzeln ins Gesicht. Ich weiß nicht warum. Da tobt wieder diese, ja, wir müssen alle wachsam sein, wir werden sterben, die Russen greifen an. Ich lese euch den Bericht mal vor, liebe Freunde. Gotland wird vom Politico als eine der am stärksten gefährdetsten und strategisch wichtigsten Frontlinien der NATO gegenüber Russland bezeichnet. Man bereitet sich auf einen russischen Angriff auf die Insel vor. Das ist auch so ein Ding. Man bereitet sich vor. Wer bereitet sich vor? Ist das nur ein Szenario, das sich intern abspielt in den Köpfen der Menschen? Oder ist es dann wirklich, was tatsächlich in der Realität hardcore durchgezogen wird? Auf der einen Seite meine Frage, ist das jetzt Propaganda? Um irgendein Bild der Russen an die Wand zu nageln, schaut mal, die bösen Russen. Oder ist das wirklich, glauben das die Leute wirklich? Ja? Hockt da wirklich ein General, der davon überzeugt ist, dass die Russen angreifen? Oder muss dieser General, damit er irgendwann mal seine Rente bekommt, genau das nach außen tragen? Ich weiß es nicht. Ja? Man bereitet sich auf einen russischen Angriff auf die Insel vor. Das kann jederzeit passieren, sagte Generalstabschef Michael Cresson gegenüber der Nachrichtenseite. Das Ziel ist es, die Insel zu befestigen, um Putin aufzuhalten. Das heißt, die wollen aus Gotland eine Festung machen. Das ist natürlich brutal ungeil, weil Gotland ist eine schöne Insel. Ich war dort, ich habe das gesehen. Ja, meine Meinung dazu. Wir investieren massiv, ich sage wir, da meine ich die NATO, da meine ich den Westen, da meine ich die europäische NATO. Wir investieren massiv an der NATO-Ostflanke. Gotland, die baltischen Staaten, Brigade 45, Panzerbrigade 45 in Litauen und so weiter und so fort. Rumänien, Bulgarien, Polen. Die NATO investiert massiv. Das kostet Milliarden von Euro. Das kostet uns Milliarden von Euro, denn das wird ja alles mit Steuergeldern bezahlt. Ja, auch mit unseren Steuergeldern. Das heißt, wir bauen eine Festung nach der anderen auf, mit der Aussicht, mit der möglichen Aussicht. Die Russen greifen an und wir sind da in einer Erwartung, zumindest mental, auf diesen Angriff 2029 der Russen, der vielleicht nie kommt. What? Macht das alles noch irgendwie Sinn? Oder könnten wir uns dieses Geld nicht sparen? Irgendwo da reinstecken, wo wir es wirklich brauchen. Dieses Geld irgendwo dahin packen, wo der Steuerzahler sich sagt, okay, danke, 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 lieber Staat, dass du daran gedacht hast. Wie ist denn eure Meinung? Geht's mal runter in die Kommentarzeile und schreibt mir eure Meinung. Werden 2029 die Russen Europa angreifen? Ja oder nein? Also ich persönlich sehe da keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Und ich habe das mal aus militärischer Sicht erklärt, dass das unmöglich ist. Russland hat nicht die Kapazität, die europäische NATO anzugreifen. Das geht nicht. Aus militärischer Sicht, taktisch, total unmöglich. Ich denke nach und gehe über zum nächsten Bericht, liebe Freunde. Ja, Frankreich. Wir gehen nach Frankreich. Frankreich stoppt offenbar russischen Tanker im Atlantik. Quellen haben wir hier. Das ist X. former Twitter, Emmanuel Macron und Le Figaro. Die französische Marine hat am Sonntagmorgen im Atlantik den Öltanker Tagore, der aus Russland gekommen sein soll, festgesetzt. Teilte der französische Präsident Emmanuel Macron auf X mit und veröffentlichte kurze Aufnahmen des Einsatzes. Ihm zufolge steht das Schiff unter internationalen Sanktionen. Er sagt, diese Operation wurde im Atlantik in internationalen Gewässern mit Unterstützung Großbritanniens und weiterer Partner unter strikter Einhaltung des Seerechts durchgeführt. Nach Angaben des Tracking-Dienstes Vesselfinder hatte sich der Tanker Ende Mai in der Nähe der Westküste von Norwegen befunden und war auf dem Weg von Murmansk, Nordrussland, zu einem namentlich nicht genannten Hafen in der Ostsee unterwegs gewesen. Also Murmansk, Nordrussland, das ist, wenn man die Karte hat, ganz oben rechts. Im Nordosten, Russland. Ja, das ist Eismeer. Das ist ein riesiger Weg. Ne? Ich sage den letzten Satz nochmal, damit man das irgendwie in den Köpfen drin haben. Ja? Nach Angaben des Tracking-Dienstes Vesselfinder hat sich der Tanker Ende Mai in der Nähe der Westküste von Norwegen befunden und war auf dem Weg von Murmansk, Nordrussland, zu einem namentlich nicht genannten Hafen in der Ostsee unterwegs gewesen. Ich habe das Bild vor mir. Murmansk, ganz oben im Nordosten, Eismeer und dann runter Richtung, ja, Richtung Atlantik. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Und wir haben hier ein Video. Als Marco Rubio vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses gefragt wurde, ob Donald Trump gewarnt worden sei, dass ein Angriff auf den Iran die amerikanische Wirtschaft erschüttern würde, vermied der Chef der US-Diplomatie eine direkte Antwort mit Ja oder Nein. Er lässt den Sprecher von diesem Repräsentantenhaus gar nicht ausreden. Er vermeidet eine direkte Antwort. Er ist nicht fähig, zu sagen Ja oder Nein. Er möchte das gerne umschreiben. Und ich denke persönlich, wenn jemand eine saubere Weste hat, ein gutes Gewissen, dann kann er auch guten Gewissen sagen, nein, haben wir nicht. Oder natürlich, habe ich doch. Haben wir, ja, haben wir. Was ist eure Meinung? Die Antwort von Rubio war wie folgt. Er hat da immer versucht zu kontern, ja. Der Präsident und die gesamte Regierung waren sich bewusst, dass eine solche Maßnahme Konsequenzen haben würde, aber die Folgen eines Iran mit Atomwaffen wären schlimmer gewesen, sagte Rubio, ohne Informationen über die tatsächlichen nuklearen Absichten des Irans zu liefern. Es ist das alte Spiel, meine Herren. Seit mehr als 45 Jahren, ich glaube seit 47 Jahren, behaupten die Amerikaner und die Israelis, der Iran habe Atomwaffen oder er sei kurz davor. Jedes Jahr, Jahr für Jahr, die gleiche Leier. Beweise wurden bislang keine vorgelegt. Und der Iran wurde mehrmals angegriffen. Aufgrund von Annahmen. Auch hier ist eure Meinung gefragt, liebe Freunde. Ich persönlich glaube, wenn der Iran die Atomwaffe hätte, dann hätte er das veröffentlicht. Weil wir wissen, Ausnahmen bestätigen die Regel, Russland. Wir wissen, dass Länder, die über die Atomwaffe verfügen, generell nicht angegriffen werden. Ja? Oder wer käme schon auf die Idee, Nordkorea anzugreifen? Weil sie alle wissen, der Kim Jong-un, der macht da kein Butschi-Butschi. In dem Augenblick, wo jemand Nordkorea angreift, und Nordkorea hat die Atomwaffe, wird Nordkorea diese Atomwaffe einsetzen. Punkt. Das gleiche Spiel mit Pakistan, das gleiche Spiel mit Indien. Und das gleiche wäre mit Iran. Ich denke, wenn der Iran, ich wiederhole mich hier, wenn der Iran die A-Waffe hätte, würde er das veräußern. Nur so als Schutzschild, wir haben die A-Waffe, greift uns nicht an, sonst. Ja, so als Damoklesschwert für einen möglichen Angriff. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Warum? Weil es gibt ja auch Nationen, die gegen Russland Krieg führen, obwohl Russland die mächtigste Atommacht der Welt ist. Wo ist jetzt der Unterschied? Findet ihn. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. So, liebe Freunde, wir bleiben mal in der Ukraine und in Russland. US-Medien. Russische Raketenangriffe sollen eigene Schwäche verdecken oder verschleiern. Das heißt, die Amerikaner glauben, wenn Russland im Augenblick verstärkt Kiew angreift, dann geschieht das aus einer Position der Stärke heraus. Die New York Times analysiert die aktuellen russischen Angriffe als Versuch, militärische Stagnation zu kaschieren. Dem Bericht zufolge stockt die russische Offensive, die Zwangsrekrutierung zeigt wenig Erfolg und innere Unruhe nehmen zu. Auch die von den USA vermittelten Verhandlungen haben sich nach Darstellung der Zeitung festgefahren. Die massiven Drohnen- und Raketeneinsätze können demnach die wachsenden Schwächen Moskaus nicht überdecken. Der Russi-Analyst Jack Watling wird mit der Einschätzung zitiert, dass in Kiew zunehmende Zuversicht herrsche, einen Waffenstillstand erreichen zu können gegen Jahresende. Trotz anhaltender Beschussaktivitäten sinke die militärische Fähigkeit Russlands. Das heißt auf Deutsch, die Russen sagen, wir greifen Kiew verstärkt an, weil die Ukrainer dieses Studentenheim angegriffen haben. Es gab 21 Tote. Wir zeigen Kiew, wo der Hammer hängt. Und wir greifen an. Iskander, Zirkon, Oreshnik. Ja? Nur aus diesem Grund heraus. Die Amerikaner sagen, nee, Russland droppt auf dem Zahnfleisch daher. Das ist so eine Art letztes Aufbäumen. Ich denke, wir sollten da mal Richtung Front schauen. Denn an der Front rücken die Russen massiv vor. Ja? Es geht langsam, es dauert seine Zeit, aber da gibt es einen Ausdruck, französisch, das heißt Krieg noté, das heißt knabbern. Knabbern sich die Russen Richtung Dnepr vor. Und wenn der Krieg noch ein paar Jahre dauern würde, naja. Wir gehen mal weiter zum nächsten Bericht. Wir gehen mal rüber in den Iran. Teheran stellt den Nachrichtenaustausch mit Washington über Vermittler ein, schließt die Straße von Ormus und aktiviert weitere Fronten, darunter Bab el-Mandeb. In Bab el-Mandeb, da sind die Houthis unterwegs. Anlass ist ein neuer israelischer Schlag gegen den Libanon. Netanyahu hat angeordnet, die südlichen Vororte von Beirut anzugreifen, einschließlich Dahiyeh. Ja, Dahiyeh ist ein kleiner Vorort im Südlibanon. Es gab angeblich Zoff zwischen Trump und Netanyahu, wobei das natürlich auch eine Art Propaganda sein könnte. Ja, das war beim letzten Mal genauso. Das heißt, offensichtlich nach außen getragen so ein Clash, Trump-Netanyahu, Angriff. Ja, das heißt, da schläfert man die internationale Gemeinschaft ein bisschen ein, kreiert irgendwie einen Moment der Schwäche, der Uneinigkeit und dann bang, schlägt man zu. Und genau in so einer Phase sind wir wieder. Der Iran hat angeblich Kuwait angegriffen und ist schon hin und schon her, von Kräftemessen. Ich denke persönlich, dass die Amerikaner dieser Tage einpacken und heimgehen. Weil die können das auf Dauer nicht durchziehen. Die Marines auf diesen Schiffen, auf dem Boxer, die sind seit Monaten unterwegs, seit langen Monaten unterwegs. Die können nicht mehr, die wollen nicht mehr, die sehen das nicht mehr ein. Bei denen hier oben ist Kopfkino, ja. Warum führen wir einen Krieg 10.000 Kilometer weg von unserem Heimatland? Ich kann die Soldaten verstehen. Und dann konnte niemand von den US-Offiziellen wirklich diese Soldaten begründen, warum dieser Krieg stattfindet. Es gibt da ganz einfach keinen Grund dafür. Das ist kein amerikanischer Krieg gegen den Iran. Da wird gezündelt von einer dritten Partei. Und der Iran war nie ein eingeschworener Feind von den USA. Das ist erst seit Mossadegh so. Ihr wisst schon, da gab es diese Briten. Diese Britenflüsterer. Da schaut mal her, Öl. Das hat man uns weggenommen. Wir wollen das wieder haben. Der Iran ist euer Feind. Ratatouille. Right? Und ich denke, von der Affäre Mossadegh habt ihr alle gehört. Da braucht man nicht mehr drauf eingehen. Und wir gehen mal weiter im Text. Die Quelle, die ich gerade zitiert habe, das war von Tasnim und Reuters gleichermaßen. Das Signal Teherans ist höchst eindeutig, Israel weitet den Krieg aus. Das heißt, die Iraner sagen, da steckt Israel dahinter. Der Iran schlägt auf die Routen der weltweiten Energieversorgung hinzu. Das ist ganz klar. Wenn die Iraner aktivieren, dann machen die Strait of Hormuz nicht und gleichzeitig schließen sie den Bab el-Mandeb, das Tor der Tränen. Ersteres machen sie selber, für zweiteres brauchen sie die Houthis. What? Und wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Irans Angriff beschädigt Terminal 1 des Flughafens Kuwait. Auf Social Media kursieren Videos und Fotos, die erhebliche Zerstörungen an Terminal 1 des internationalen Flughafens Kuwait zeigen. Die Schäden entstanden bei dem iranischen Drohnen- und Raketenangriff in der vorgestrigen Nacht. Das Ausmaß der Beschädigungen am T1-Gebäude wird erst durch die veröffentlichten Aufnahmen sichtbar. Der Flughafen liegt rund 100 Kilometer von der iranischen Grenze entfernt. Ist schon brutal. So, liebe Freunde, wir wären am Ende der Berichterstattung. Was mich an dem Ganzen ein bisschen shaked, ist, dass Deutschland eben es nicht geschafft hat, da reinzukommen. In diesen nicht ständigen Sitz der United Nations. Weil Deutschland nicht mehr das Deutschland ist, wie es im Jahr 2010 zum Beispiel noch gewesen ist. Da kam irgendwann mal das Jahr 2015. Ja, wir schaffen das. Und dann ging Schlag auf Schlag weiter. Dann kamen die Jahre 2019, 2020, 21, 22. Ja, das waren die Jahre der Pandemie. Und da haben wir auch, glaube ich, unseren Kredit ein bisschen verspielt, weil wir das Spiel mitgemacht haben. Dann kam dieses Krisen- und Kriegsgedöns mit der Ukraine, ja, wo wir es irgendwie nicht schafften, neutral zu bleiben. Denn Neutralität ist manchmal auch angesagt, um später sagen zu können, okay, wir möchten schlichten, wir sind Vermittler, wir möchten mit am Verhandlungstisch hocken. Kannst du aber nicht, wenn du nicht neutral gewesen bist. Dann kam dieses Klimagedöns, wo wir uns auch eindeutig positionierten und ich weiß nicht, ob es auf der richtigen Seite war. Und ich sage immer, ich bin im Augenblick 65 und die letzten 6 Jahre, das waren die schlimmsten und die bedeutungsschwangersten, die ich je erleben durfte. Mit all diesem Gedöns dran, wo ich mir die Frage stelle, muss das sein? Hätte das sein müssen? Ja? Ich melde mich ab. Mein Name ist Thomas Gart und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Wir wollen auch nicht kriegstüchtig werden. The way of the gun is falsch. Ich melde mich ab à la Bundeswehr. Ich melde mich ab à la Fremdenlegion. Grüße gehen raus. Ich liebe euch. Tschüss und Servus Deutschland. Jetzt ab. Bye, bye.